So mit vereinten Kräften haben wir die Masken runterbekommen da. Das ist ja alles verwoben miteinander. Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im Namen Jesu, unseres Herrn. Ich freue mich auch sehr, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Wir schauen nach oben, wie Marcel es zum Ausdruck gebracht hat. Wir schauen nicht nur auf das, was wir links und rechts sehen. Wir schauen nach oben. Und das wollen wir heute ganz besonders machen an diesem Sonntag. Gemeinsam auf unseren Herrn schauen und uns auch gegenseitig ermutigen im Glauben. Wahre Größe im Reich Gottes. Wie wir in der Einleitung gehört haben, wir Menschen, steckt ganz in uns Menschen drin, dass wir groß und wichtig sein wollen, dass wir Macht haben wollen. Es ist unfassbar, wie tief das in uns drinnen steckt. Und ich sage das von mir, ich kenne mich, der Herr schenkt mir immer wieder einen Blick in mich selber und ich weiß, dieses Problem habe ich auch. Und so kommen wir heute zu einem Text, der meiner Ansicht nach ein zentraler Text im ganzen Evangelium ist. Wir sind im Markus-Evangelium an der Stelle angelangt, wo Jesus unmittelbar bevorsteht, nach Jerusalem zu gehen, wo dann die Leiden auf ihn warten. Er geht genau dorthin, wo sich schon eine feindliche Macht zusammengeballt hat. Jeder weiß, dass die Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten, dass sie gegen Jesus sind, und genau dort geht Jesus hin, und er hat auch unmittelbar vor diesem Text gesagt, er wird überliefert werden und er wird sterben und er wird auch aus den Toten auferstehen, aber das haben die Jünger nicht mehr verstanden. Für sie sind hängen geblieben bei dem, dass Jesus sterben wird, und man liest dann unmittelbar bevor, dass die Jünger sich entsetzten. Sie haben Angst gehabt davor, was jetzt auf sie zukommt, und sie sind verwirrt. Und ich bin jetzt verwirrt, wenn ich den Text lese, wie es nun in dieser Situation weitergeht. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Lehrer, wir wünschen, dass du uns tust, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Und Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Regenten der Völker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt gegen sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein, und wer von euch der Erste werden will, der soll Sklave von allen sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen. Das ist Gottes Wort. Es ist also, Entschuldigung, ich habe den zweiten Teil des Textes jetzt nicht eingeblendet. Es ist kaum zu glauben, in dem Kontext, den ich dargestellt habe, was in diesen beiden Jüngern vor sich geht, dass sie so eine Bitte an Jesus stellen, oder in unserer frommen Sprache würde wir sagen, so ein Gebet an Jesus richten, eine Bitte. Und wie gesagt, es steckt alles die steckt in uns drinnen und Jesus erteilt Ihnen und uns eine Lektion über die wahre Größe im Reich Gottes. Und einmal mehr stellt Jesus alles auf den Kopf. Mir ist es jetzt so bewusst geworden in den letzten Predigten zum Markus-Evangelium, dass Jesus das Denken der Menschen auf den Kopf stellt. Und auch hier stellt Jesus das Denken der Menschen auf den Kopf. Wir wollen zuerst gemeinsam diese Bitte betrachten. Wir wollen uns dann mit der Reaktion Jesu, mit seiner Antwort auseinandersetzen und dann uns fragen, was bedeutet das für uns? Was ist die Anwendung für uns? Die Frage eben, wie kommen diese beiden Männer, die jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, dazu, so eine Bitte zu äußern? Was geht in ihnen vor? Was treibt sie an? Und an der Parallele im Matthäus-Evangelium, da wissen wir, es war Salome, ihre Mutter, die diese Bitte geäußert hat. Das lesen wir hier nicht, hier ist von den Brüdern die Rede und das ist aber kein Gegensatz, sondern die Intention kommt von den Brüdern und es scheint so, dass sie ihre Mutter vorgeschickt haben. Es war ihnen vielleicht dann doch zu peinlich, Jesus direkt zu fragen. Jetzt haben sie die Mutter vorgeschickt und sie bringt diese Bitte vor, aber Jesus antwortet auch im Matthäus-Evangelium den Jüngern, denn von dort kommt diese Idee. Diese beiden Jünger, Jakobus und Johannes, diese beiden Jünger gehören ja zum engeren Kreis. Wir wissen, es gab einen engeren Kreis. Jakobus, Johannes, Petrus, Andreas war diese Vierergruppe, die Jesus immer wieder besonders zur Seite genommen hatte. Und es kann sein, dass ihnen das in den Kopf gestiegen ist. Dass sie gedacht haben, wenn Jesus sie zur Seite nimmt, dann sind sie besonders wichtig. Wichtiger als andere. Das ist ja der springende Punkt. Ich bin wichtiger, ich bin größer, ich bin wichtig, mächtiger. Oder ich will mächtiger sein. Und ich habe wirklich hin und her überlegt, gibt es andere Gründe, warum die Jünger diese Bitte da äußern? Und ich glaube, nein, es ist so banal. Es ist so einfach. Einfach egoistische Gründe. Und wir lesen in Kapitel 9, 33 zum Beispiel, ich lese es kurz vor, 9, 33, und er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Ganz banal, ganz banal. Und das ist für mich einerseits tröstlich, weil ich merke, okay, denen geht es auch so wie mir. Andererseits aber schockierend, zutiefst schockierend, dass das so tief in uns drinnen steckt. Und auch die anderen 10, als sie es hören, fingen an, unwillig zu sein. Erstens unwillig darüber, dass sie ausgetrickst werden sollten. Andererseits aber darüber, weil sie natürlich selber die Größten sein wollen. Und Jesus sagt es ja ganz klar, er sagt, wer der Größte werden will und wer der Erste sein will. Also es geht einfach um dieses ganz Banale. Und es erstaunt uns, denn für uns sind die Apostel irgendwie Übermenschen. Wir lesen von heldenhaften Taten der Apostel in der Apostelgeschichte. Wir lesen vom, was heißt wir lesen, wir haben den Johannes als Apostel der Liebe in unseren Gedanken. Das ist alles andere als Liebe. Und wir wissen auch, dass Jakobus und Johannes die Donnersöhne genannt werden. Boanerges, Söhne des Donners. Der Johannes, das war ein impulsiver Typ. Und jetzt fragen wir uns, wie passt das zusammen? Und auf das möchte ich, das ist so der rote Faden durch die Predigt, dass wir uns einerseits fragen, wahre Größe im Reich Gottes, aber auch, wie kommen wir dazu? Wie ist es möglich, dass auch wir das, was Jesus den Jüngern lehrt, dass auch das in unserem Leben Realität wird? Nun zurück zu den Jüngern und ihrer Bitte und die Reaktion Jesu. Jesus macht ihnen klar, dass dieses Konzept, dass das geistliche, das himmlische Konzept bedeutet, durch Leid zur Herrlichkeit. Jesus beginnt zu sprechen von einem Kelch und von einer Taufe. Und das sind Bilder, apokalyptische Bilder, eine Bildsprache über das Gericht Gottes. Die Taufe, wir haben ganz zu Beginn des Markus-Evangeliums von der Taufe des Johannes gelesen, wo Jesus sich sozusagen freiwillig taufen lässt und wo Johannes sagt, nein, eigentlich sollte ich von dir getauft werden. Denn die Taufe ist ein Bild für das Sterben, den Tod. Und Jesus nimmt dieses Sterben in der Taufe vorweg. Die Wogen des Gerichtes Gottes. Und dann lesen wir von dem Kelch und mehrmals in der Heiligen Schrift lesen wir von dem Kelch des Grimmes, den Kelch des Zornes Gottes. Und Jesus sagt, könnt ihr das nehmen? Und sie sagen, wir können das. Also ich glaube, die waren da nicht ganz besinnen, wie sie das gesagt haben. Wahrscheinlich waren sie so überrascht, dass Jesus sie das fragt, dass sie sagen, ja, wir können das. So irgendwie stelle ich mir das vor. Denn das Konzept durch Leid zur Herrlichkeit war ihnen nicht klar. Und es ist eine tragische Note in diesem Text, dass wir dann in Kapitel 15, wenn von der Kreuzigung die Rede ist, tatsächlich jemand zur rechten und zur linken Jesu am Kreuz hängt. Und es ist deswegen so tragisch, weil ja die Kreuzigung Jesu auch als Verherrlichung Jesu beschrieben wird. Und wir können vielleicht sagen, Jesus hat ihnen das erspart, dass sie zur Rechten und zur Linken am Kreuz hängen. Das ist nur ein Detail am Rande, ein tragisches Detail. Die Prophezeiung Jesu, dass sie sehr wohl mit der Taufe getauft werden und den Kelch trinken werden, finden wir dann in der Schrift. Jakobus ist einer der ersten Märtyrer in Apostelgeschichte 12, wird er hingerichtet. Herodes verwechselt ihn mit Petrus und lässt ihn hinrichten. Also kurz und bündig, ja. Und Johannes wissen wir, dass er in der Verbannung war, sonst wissen wir aus der Schrift selber nicht sehr viele Details, wie es mit Johannes weitergegangen ist. Aber sie haben, Jesu Prophezeiung hat sich erfüllt und sie sind zu Menschen geworden, die bereit waren, diese Taufe auf sich zu nehmen und den Kelch zu trinken. Und wiederum meine Frage, wie werden sie zu solchen Menschen? Ja, also Jesu Antwort zu den Jüngern war sozusagen, ich kann eure Bitte nicht erfüllen. Es wäre ein interessanter Predigttext über das Thema Gebet. Die Jünger bitten um etwas. Und Jesus sagt, nein, ich kann euch das nicht erfüllen. Aber das ist heute nicht der Fall, aber einfach, dass wir oft auch denken, warum treten gewisse Dinge nicht ein, um die wir beten? Offensichtlich, weil sie nicht im Willen Gottes gebetet sind. Die zweite Antwort Jesu, die wollen wir jetzt aber genauer betrachten und das ist das, was er hier sagt über die Regenten der Welt und dass es im Reich Gottes anders sein soll. Und Jesus nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Er sagt, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Regenten der Völker gelten, sie unterdrücken, dass ihre Großen Gewalt gegen sie ausüben. Er nimmt sich kein Blatt vor den Mund und wir wissen aus der Geschichte, dass es ganz genau so ist. Und es hat sich immer und immer wieder bewahrheitet. In der Parallele in Lukas 22 sagt Jesus sogar, die Regenten, die Machthaber lassen sich Wohltäter nennen und üben aber Gewalt gegen die Menschen aus, gegen die Untergebenen aus. Also Jesus nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Und Geschwister, wir können es nur betonen und immer wieder neu sagen, jede Revolution, wo Revolutionäre behauptet haben, sie werden das Volk befreien, jede Revolution ist noch gekippt ins Gegenteil. Und auch der weiseste Mann der Welt, Salomo, spricht davon im Buch Prediger. Und die Geschichte lehrt es uns, und ich nenne nur zwei Namen, Stalin und Mao, die für Tausende, Hunderttausende, Millionen von Toten verantwortlich sind, im Namen der Befreiung des Volkes. Aber das sind nur zwei Namen. Man könnte es auf kleinere Ebenen runterbrechen. Es ist Wahnsinn. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, dass es so ist. Der einzige Grund, warum es in unseren Breiten, in unseren Ländern einigermaßen gesittet zu und her geht, ist der, weil in unseren Ländern es eine Gewaltenteilung, eine Machtbeschränkung gibt. Dort, wo Macht konzentriert wird, kommt es zum Machtmissbrauch. Das ist eine Grundwahrheit, die man beobachten kann. Und von daher können wir dankbar sein, in einer Kultur zu leben, in einer Gesellschaft zu leben, die den Oberen eine Machtbeschränkung auferlegt durch die Verfassung. Und ich bin zunehmend skeptisch über Bestrebungen, wo Macht konzentriert werden soll. Und auch jetzt in der jetzigen Diskussion kommen ja viele solcher Stimmen zu Wort, die davon sprechen, dass durch eine weitere Globalisierung alles besser wird. Und das stimmt eben genau nicht. Im Turmbau zu Babel, von dem schon die Rede war, oder ich weiß nicht genau, Martin, ob du das erwähnt hast, mir ist es auf jeden Fall eingefallen, der Turmbau zu Babel, da war der Antrieb, dass sie sich einen Namen machen wollten, dass sie Macht konzentrieren wollten, dass sie eins sein wollten. Wir würden heute sagen, dass sie globalisiert sein wollen, dass sie mit vereinten Kräften die Probleme, die durch den Sündenfall entstanden sind, lösen. Und wir lesen dann in 1. Mose 11, dass Gott herniederfahrt und diesen Intentionen ein Ende setzt. Weil er genau weiß, dort, wo Macht konzentriert wird, wird leider auch das böse Wesen des Menschen konzentriert und es kommt nicht gut raus. Gott bringt dem Einhalt, gibt dem Einhalt. Und ich möchte zwei Beispiele erwähnen, wie auch in unserer Zeit Dinge in unsere Welt hereinkommen über globalisierte Organisationen, zum Beispiel Gender Mainstreaming, die Ideologie zu glauben, dass ein Mensch ein soziales Geschlecht hätte, sodass ich mir aussuchen kann, entgegen meiner Biologie, die Gott in mich hineingelegt hat, die männlich ist, dass ich hergehe und sage, na, ich bin eine Frau. Das ist Irrsinn. Aber dieser Irrsinn ist schon so weit verbreitet, dass du in gewissen Ländern einfach zum Amt gehen kannst, deinen Pass nehmen kannst und sagen kannst, da steht männlich drin, ich will, dass da jetzt weiblich drin steht und es wird getan. Das heißt, der Irrsinn ist unglaublich weit verbreitet, bis in die Ämter, bis in die Behörden, bis in die Regierungen. Und das ist von oben nach unten durchgedrückt worden von einer UNO-Organisation. Das ist einfach Fakt. Es gab nie eine Abstimmung in der Schweiz, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das richtig finden oder nicht. Und entsprechend auch die WHO, die teilweise Dinge rauslässt, die nicht zum Wohl der Menschheit sind. Zum Beispiel hier das Konzept Standards für Sexualaufklärung in Europa. Das wurde von einem WHO-Büro in die Menschheit hinaus gegeben. Ebenfalls weiß ich nicht, dass jemals in einem demokratischen Prozess so etwas gemacht wurde. Jesus sagt es klipp und klar, die Mächtigen üben Gewalt gegen die Menschen aus und unterdrücken sie. Und Geschwister, ich möchte überhaupt hier nicht politisieren, sondern ich möchte einfach nur sagen und auch keine Endzeitspekulationen zum Besten geben, sondern einfach nur sagen, die Schrift warnt und zu Recht. Und wir können es mit unseren Augen sehen und wir sollen es ernst nehmen. Und jetzt sagt Jesus, unter euch aber soll es nicht so sein. Jesus stellt die Dinge auf den Kopf. Und Jesus macht es nicht, indem er sagt, ich will, dass ihr das macht, sondern Jesus sagt, ich selber mache das so. Er, Jesus, bringt sich selber als Beispiel für dieses Prinzip, dass der, der groß sein will, der Erste sein will, dass er ein Diener sein soll. Und das ist die zentrale Aussage des ganzen Evangeliums. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er, der Sohn Gottes, der alle Macht hatte, hat diese Macht freiwillig aufgegeben, um uns zu dienen. Und wir sollten uns einmal kurz Gedanken machen, was ist ein Diener? Wir kennen das ja heute nicht mehr so. Gewisse Arbeitnehmer oder im Arbeitsprozess kann man das noch am besten nachempfinden. Die meisten von uns haben einen Chef und der sagt mehr oder minder, wo es lang geht. Und du denkst dir vielleicht, boah, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum wir das machen sollen. Und vielleicht sagst du das sogar deinem Chef, du, das verstehe ich nicht. Und der Chef sagt, du, das interessiert mich jetzt nicht wirklich viel, ob du das verstehst oder nicht. Dein Job ist es, das zu tun. Das ist das Verhältnis zwischen Herr und Diener. Also wenn ich einen Diener hätte, dann muss der meine Ideen und meine Projekte umsetzen. Und der Sklave ist eine Steigerung des Dieners, weil der Sklave ist ein Leibeigener, der hat nicht einmal eigene Rechte, grundsätzlich. Ein Sklave hatte keine Rechte. Das heißt, dass er, auch wenn es Menschenrechte gegeben hat, zum Beispiel in Griechenland, die Sklaven waren davon nicht berührt. Sie hatten keine Rechte. Und jetzt müssen wir uns ein paar so Situationen vorstellen. Eine habe ich schon gesagt. Wenn ich der Meinung bin, das macht für mich keinen Sinn, dann sagt der Herr, das ist mir egal, mach es. Oder vielleicht sagst du, boah, jetzt bin ich eigentlich zu müde. Ich will jetzt eigentlich nicht das tun, was du sagst. Sagt der Herr, das ist mir egal, ob du müde bist. Tu das, was ich dir sage. Vielleicht sagst du, ich habe jetzt keine Lust. Immer das Gleiche machen, das ist fad. Ich will mal was anderes machen. Sagt der Chef, das ist mir egal. Du bist mein Diener. Du machst das, was ich dir sage. Vielleicht sagst du, lieber Herr, ich brauche jetzt etwas Zeit für mich, ein Wellnesswochenende oder sowas. Sagt der Chef, das ist mir wurscht. Du bist mein Diener, du machst das, was ich dir auferlege, was ich dir sage. Oder du sagst, mir ist nicht wohl dabei. Mir ist nicht wohl dabei. Das höre ich immer wieder. Mir ist nicht wohl dabei. Sagt der Chef, das ist mir egal, ob dir wohl dabei ist. Und das muss uns bewusst sein, Geschwister, dass das das Prinzip des Dieners und des Sklaven ist. Und ich habe es bewusst überzeichnet, weil wir in einer psychologisierten Gesellschaft leben. Tim Keller spricht von der Egoismusfalle. Es ist uns nicht bewusst, wie sehr wir psychologisiert sind und wie sehr wir unser Ego in den Mittelpunkt stellen. Natürlich tun wir es fromm ummanteln und so weiter, das ist schon klar. Aber Geschwister, uns muss bewusst sein, was es bedeutet, zu dienen. Da ist das Wohl des anderen im Mittelpunkt und Jesus ist selber das Vorbild. Jesus war nicht wohl auf dieser Erde. Jesus hatte keine Lust dazu, auf dieser Erde herumzuwandeln. Er war auch müde, hungrig, alles. Aber er hat das zurückgestellt, weil er ein Diener war, hier auf Erden für uns. Und Jesus sagt, er gibt sein Lösegeld hin, sein Leben als Lösegeld hin für viele. Und einige von den vielen sind hier. Wir dürfen errettet sein, weil Jesus für uns den Preis bezahlt hat. Denn das Lösegeld, das ist ein Geld, das man zahlen musste, um seine Schuld zu begleichen. Dass man sich rauslösen konnte aus der Schuld. Und Jesus hat diesen Preis, dieses Lösegeld bezahlt. Denn Jesus fragte zwei Kapitel vorher, was kann ein Mensch geben als Lösegeld für sein Leben? Nix. Ganze Reichtum der Welt reicht nicht. Das ist also das Prinzip des Reiches Gottes und das ist wahre Größe. Wer der Erste sein will, sei aller Diener. Und wer der, also, ja, wisst, was ich meine. Das ist das Prinzip und der wahren Größe im Reich Gottes. Und ich komme zurück zu der Frage, wie wird man zu so einem Menschen? Es ist übermenschlich, um nicht zu sagen unmenschlich, es ist übermenschlich. Das ist das richtige Wort. Menschen, die versucht haben, andere auszutricksen, wie Jakobus und Johannes, sind zu solchen Menschen geworden. Und Johannes schreibt in seinem Brief, in seinem ersten Brief, auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. So steht es im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 13. Ich habe eine gute Illustration gefunden, ein gutes Beispiel eines Mannes, der das in seinem Leben umgesetzt hat. Und ich glaube, wir können von diesem Mann lernen. Es handelt sich um Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine, von denen heute noch die Losungen herausgegeben werden. Viele von uns lesen ja diese Losungen. Und er wurde als 19-Jähriger von Gott überführt und in die Nachfolge Gottes gerufen, sodass er bereit war, sein Vermögen, das beträchtlich war, er war ein sehr reicher Mann, bereits damals dieses ganze Vermögen hinzugeben, aufzugeben. Wie kam es dazu? Er hat auf einer Reise mit 19 Jahren dieses Bild gesehen. Also man ist sich ziemlich sicher, dass es dieses Bild war. Das ist das Bild des leidenden Christus. Man sieht es vielleicht nicht so sehr, aber es ist die Dornenkrone, es ist das Blut. Es ist der leidende Christus, Ecce Homo. Siehe der Mensch, wir haben das in der Karwoche betrachtet auch. Und dieses Bild hat er gesehen und darunter steht etwas, man kann es kaum lesen. Ego pro te hec passus sum, tu vero quid fecisti pro me. Also Florian, solltest du Latein im Gymi lernen müssen, es ist nicht umsonst. Die Geschichte ist, also wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, ist es sehr hilfreich, wenn man diese Sprache mal gelernt hat. Auf Deutsch, ich habe dies für dich gelitten, du aber, was hast du für mich getan? Die Kurzform, das tat ich für dich, was tust du für mich? Zinzendorf ist natürlich in einer christlichen Familie aufgewachsen, das heißt, es war normal, biblische Erziehung, er wusste sehr viel über Jesus, er wusste sehr viel über die Evangelien, also es war nicht das Bild selber, was ihn getroffen hat, sondern es war der Satz, denn er verstand plötzlich, worum es im Evangelium geht. Und Gott hat sein Herz berührt und er ist zu einer tiefgreifenden Buße und Umkehr gekommen und die hat sein ganzes Leben verändert. Und Geschwister, das ist eigentlich schon die Antwort auf die Frage, wie werde ich zu so einem Menschen, der bereit ist, die Prinzipien des Reiches Gottes in seinem Leben umzusetzen. Wir haben von Johannes, dem Apostel der Liebe, habe ich schon kurz was gesagt. Und wir haben normalerweise ein sehr verklärtes Bild von Johannes. Das ist das Gemälde des letzten Abendmahles von Leonardo da Vinci. Und in diesem Gemälde, es ist jetzt ein Ausschnitt darauf, sehen wir Jesus, wahrscheinlich ist das hier Judas, der neben ihm sitzt, wo er dann das Brot in die Schüssel taucht. Und da auf dieser Seite sehen wir Petrus, der als alter Mann dargestellt wird, stimmt natürlich gar nicht, der zu jemand sagt, frag ihn, wer es ist, von dem Jesus das gesagt hatte, dass er ihn verraten wird. Und jetzt schaut einmal, wie dieser Mann ausschaut. Das ist nämlich der Johannes, der Jünger, den Jesus liebte. Der schaut aus wie eine Frau. Süßlich, weichlich. Und das ist unser Bild. Also da sehen wir auch, wie wir von Bildern geprägt werden und wie wir Acht haben müssen, dass wir uns nicht zu sehr von Bildern prägen lassen, sondern von der Schrift. Und die Schrift sagt, der Johannes war ein Donnersohn, ein Egoist, ein Machtmensch. Und ich bin jetzt vor kurzem darüber gestolpert, dass eben im Johannesevangelium sehr häufig vorkommt, der Jünger, den Jesus liebte. Und du fragst dich, wenn du das liest, ja, liebt Jesus denn die anderen Jünger nicht? Liebt er den Johannes besonders? Also das geht nicht auf. Ich sage, dieser Gedanke, der können wir nicht durchhalten in der Schrift, dass Jesus liebt jeden der Jünger gleich. Und ich glaube, das, was Johannes ausdrücken will, ist das, dass er seine Identität darin sieht, dass Jesus ihn liebt. Das macht seine Identität aus. Und im ersten Johannesbrief wird das ausgedrückt. Er sagt, darin ist die Liebe Gottes zu uns gekommen, geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat. Sehen wir den Unterschied? Es geht nicht um meine Fähigkeit, Jesus zu lieben. Denn diese Fähigkeit, ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Mein Herz ist oft kalt. Ich bin genau der Diener, der sagt, ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin jetzt unter Stress. Ich will jetzt nicht dienen. Und Paulus sagt einmal, Paulus betet dafür, dass die Jünger in der Erkenntnis der Liebe Gottes zunehmen. Und er sagt sogar, dass wir in der Liebe Gottes, die die Erkenntnis übersteigt, zunehmen. Das heißt, das ist der Schlüssel. Wir lieben, sagt Johannes dann einmal, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Übrigens ist es die einzige Aussage im ersten Johannesbrief, wo Johannes davon spricht, dass wir Jesus lieben. Das heißt, Johannes hat keine schwärmerische Vorstellung von einer Liebe zu Jesus, wie wir sie nämlich oft haben. Und es gibt eine Begebenheit im Lukas-Evangelium, wo eine Prostituierte, wir könnten auch sagen eine Hure, Jesus bei einem Gastmahl die Füße trocknet und salbt. Mit ihren Haaren die Füße trocknet und dann seine Füße salbt. Und der Pharisäer, der bei dem Gastmahl dabei ist, der regt sich irrsinnig auf und sagt, wenn Jesus wirklich der Messias wäre, dann wüsste er ja, was das für eine Person ist, die ihm da die Füße salbt. Und Jesus sagt dann, weißt du, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und auch umgekehrt. Wenn jemand glaubt, dass Gott seine Schuld, seine große, übergroße Schuld nicht vergeben hat, der wird Gott nicht lieben. Und dieser Pharisäer, der war selbstgerecht, der glaubt, er hat alles im Griff. Er hat Jesus nicht geliebt. Die Prostituierte, sie. Sie hat Jesus geliebt. Und darum sagt dann der Johannes an einer anderen Stelle in diesem Brief, Geliebte, lasst uns einander lieben. Und das ist ja der größte Ausdruck des Dienstes, den es gibt. Lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist das Gott und jeder, der liebt, ist das Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das heißt, Johannes sagt, wer Gott richtig erkannt hat, indem er erfahren hat, die Vergebung seiner ganzen Schuld, das Lösegeld, das Jesus für mich bezahlt hat, der wird lieben. Das ist eine mathematische Formel. Und wenn jemand nicht liebt, dann hat er Gott nicht erkannt. Und darum sage ich noch einmal, wie es vorher geheißen hat, es ist der Schlüssel für die Jüngerschaft, die Liebe Gottes zu erkennen und immer tiefer zu erkennen. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Seht ihr, das ist der Schlüssel. Wenn wir die Liebe Gottes erkennen, dann sind die Gebote Gottes nicht mehr schwer. Es ist doch lächerlich, ob ich einmal müde bin und den Geschwistern diene. Die Liebe Gottes ist ja viel größer. Aber nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil die Liebe Gottes in mir wirkt. Das ist der Schlüssel. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie kommen wir dazu, dass wir in der Erkenntnis der Liebe Gottes zunehmen? Das ist wirklich eine spannende Frage. Und ich glaube, das erste Mal ist, wir müssen es wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe immer wieder in meinem Glaubensleben so Phasen, wo ich einfach merke, ich sehne mich danach, dass ich mehr von Gott erkenne. Es ist also ein Wunsch, es ist ein Wollen, dass wir unseren Mangel erkennen, dass uns bewusst wird, ja, meine Erkenntnis von Gott ist eigentlich mangelhaft. Ich will in der Erkenntnis Gottes zunehmen. Und wenn wir diesen tiefen Wunsch in uns tragen, ich glaube, dann kann Gott eine Erweckung unter uns auslösen. Da bin ich überzeugt. Wenn wir diesen Wunsch in unserem Herzen tragen, dann kann Gott eine persönliche Erweckung in unserem Leben machen und er kann eine Erweckung unter uns als Gemeinde machen. Davon bin ich überzeugt. Aber Gott wird sich nicht aufdrängen. Also das, ja. Dann haben wir gesehen, dass Paulus uns ermutigt, füreinander zu beten. Das ist ein Gebet. Die Erkenntnis Gottes wird von Gott gewirkt durch den Heiligen Geist. Das kann er nicht machen. Es gibt kein 7-Punkte-Programm, Gott zu erkennen, sondern es wird von Gott geschenkt. Und deswegen beten wir füreinander und auch ich bete auch für mich selber in dieser Situation, aber ich bete auch für uns als Gemeinde. Und ich sage ganz bewusst, Herr, offenbare du dich bitte. Und dann, Geschwister, und das ist sehr wichtig, wir müssen über das Wesen Gottes nachdenken. Gott hat sich geoffenbart in seinem heiligen Wort. Dort sehen wir das Wesen Gottes. Und die Schrift sagt, er soll über das Wort Gottes nachsinnen. Oder wir heute wieder mal sagen, meditieren. Und wirklich, mir geht es oft so, ich denke über was nach, wenn ich unterwegs bin, im Autofahren, im Wald, völlig egal, ich denke über was nach. Wie ist es jetzt mit dieser Schriftstelle? Warum steht es dort? Und dann kommen wir, dann merke ich, dass mein Denken gefüllt wird. Und dann schlage ich wieder die Bibel nach, ist es wirklich so? Ja, tatsächlich, genau. Und es ist ein Prozess. Jetzt an der Predigt, am Allianzgottesdienst, hat der Prediger auch darauf Bezug genommen in einen anderen Zusammenhang. Und er hat gesagt, ich sage euch jetzt nicht, dass ihr mehr die Bibel lesen sollt. Das habt ihr schon x-mal gehört. Er hat gesagt, wir brauchen eine völlig neue Haltung Gott und seinem Wort gegenüber, sodass ich eine Sehnsucht bekomme, etwas von Gott zu lernen. Und dann werde ich automatisch die Bibel lesen und dann über das Wort nachsinnen, beten und Gott meinen Wunsch zum Ausdruck bringen. Ich möchte in dieser Erkenntnis Gottes wachsen, damit ich zu jemandem werde, der ein Diener wird für die Brüder und Schwestern und Gott wirklich liebt. Ja, ich komme zum Schluss. Wir haben heute das Zentrum des Markus-Evangeliums kennengelernt und ich glaube, es ist wirklich das Zentrum. Und wir haben uns die Frage gestellt, oder ich, wie wird man zu einem Menschen, der diese Prinzipien des Reiches Gottes lebt, in seiner ganzen Persönlichkeit darstellt? Und wir haben es zusammengefasst, oder ich habe es zusammengefasst, in diesem Satz von Zinzendorf. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Amen. Ich kann das abblenden, bitte. Ich möchte nur beten zum Schluss. Herr, eine gewaltige Botschaft, und ich danke dir für den Johannes, den Apostel der Liebe, der uns erklärt, was die Liebe zu dir wirklich bedeutet und der uns zeigt, dass es darum geht, dass du uns liebst und dass wir darin unsere Identität finden. Ich bete darum, dass du uns diese Gnade schenkst. Öffne uns die Augen, das Herz, gib uns das Verständnis. Wir beten um eine Erweckung unter uns und beginne bitte bei mir, bei jedem Einzelnen von uns. Amen.